Hallo und herzlich willkommen an alle, die sich heute die erste Folge unseres Fokus LehrerInnen-Podcasts zu Gemüte führen wollen. Wir wollen euch trotz Corona und Social Distancing die Möglichkeit geben, euren Blick rund um den LehrerInnenberuf zu erweitern und möchten in diesem Zuge heute über das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung sprechen. Wie gewohnt haben wir dieses Mal eben dann virtuell eine Expertin eingeladen und dürfen heute dazu ganz herzlich Frau Professorin Dr. Bärbeli Wanning begrüßen, die den Lehrstuhl an der Uni Siegen für Literaturdidaktik innehat. Herzlich willkommen, liebe Frau Wanning.
Ja, herzlich willkommen, Frau Geißler.
Dankeschön. Ja, liebe Frau Wanning, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Einige oder sogar viele Lehramtsstudierende haben möglicherweise noch nie von diesem Konzept gehört. Dabei müssen sie es später in der Schule in ihren Fächern umsetzen können. Um also erstmal in das Thema einsteigen zu können, was ist eigentlich Bildung für nachhaltige Entwicklung oder kurz BNE?
Ja, Bildung für nachhaltige Entwicklung oder BNE ist ein Programm, das auf den vereinbarten Zielen der Vereinten Nationen zur nachhaltigen Entwicklung in der ganzen Welt gehört. Es wird federführend von der UNESCO, also der weltgrößten Bildungsorganisation der Vereinten Nationen eben, durchgeführt und es existiert bereits seit Anfang des Jahrhunderts. Zunächst waren die sogenannten Millenniumsziele der nachhaltigen Entwicklung von 2000 bis 2014 gültig und da gab es dann ab 2004 bis 2014 das sogenannte Jahrzehnt Bildung für nachhaltige Entwicklung, also die Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung, in der es um Tausende von Projekten ging im Bildungsbereich, nicht nur im schulischen, auch im außerschulischen. Und man merkte im Laufe dieser 10 Jahre, dass aus diesen vielen, vielen Projekten, so toll sie waren, eine Struktur werden musste. Und die Bildung für nachhaltige Entwicklung in eine Struktur zu bringen, ist das Ziel der ab 2015 geltenden sogenannten Ziele für nachhaltige Entwicklung, auch bekannt als Sustainable Development Goals. Und es ist eben das Ziel, bis 2030 überall auf der Welt, am besten überall auf der Welt, eben so eine Bildung für nachhaltige Entwicklung strukturell zu installieren. Und da sind natürlich in erster Linie die institutionellen Bildungseinrichtungen von der Kita bis zur Hochschule gefragt.
Und wie kann man sich das inhaltlich vorstellen? Also Bildung für nachhaltige Entwicklung, das klingt jetzt erstmal ziemlich sperrig. Nachhaltigkeit ist ja vielleicht viel mittlerweile ein Begriff, aber welche Fächer sind denn da besonders betroffen oder gilt das für alle Fächer?
Ja, seit 2007 gilt es eigentlich für alle Fächer. Dazu ist zu sagen, die Bildung für nachhaltige Entwicklung hat auch eine ganz lange Vorgeschichte, ohne dass sie damals schon Bildung für nachhaltige Entwicklung hieß. In Deutschland ist das eine Vorgeschichte, die im Sinne von Umweltbildung bis in das Jahr 1953 zurückreicht. Und da waren vorrangig die einschlägigen Fächer Erdkunde und Biologie involviert, in einem geringeren Maße auch Fächer wie Politik oder Ethik und die anderen Naturwissenschaften. Die sogenannten kulturellen Fächer, also das wäre Deutsch und die Sprachen, aber auch verstärkt Philosophie und ähnliche Fächer, sind erst definitiv seit 2007 auf dem Plan.
Okay, das ist interessant.
Also erheblich später.
Ja, und was genau hat Sie dann dazu bewogen, sich so intensiv mit BNE auseinanderzusetzen? Also als Literaturdidaktikerin, klar, jetzt ist BNE eben auch für Deutsch vorgesehen. Was genau hat Deutsch eigentlich mit BNE zu tun?
Genau, da stellen Sie eine ganz spannende Frage, denn was genau Deutsch mit BNE zu tun hat, ist, glaube ich, noch nicht mal im Schulministerium so bis zur letzten Person bewusst. Es ist einfach so, zum einen ist Deutsch das zentrale Fach, was allen für alle Kinder und Jugendlichen von der ersten bis zur letzten Klasse unterrichtet wird. Zum anderen ist es ein Fach, was eben Hochdeputatsfach ist. Das heißt, es gibt regelmäßig viele Stunden. Häufig sind auch die Deutschlehrkräfte auch Klassenlehrerinnen und also so. Das ist also strukturell schon mal gut verankert. Man kann es auch nicht abwählen oder verschwinden lassen. Dann ist natürlich quasi der Fokus doppelt. Zum einen ist es wichtig, dass man im Deutschunterricht den Umgang mit Sprache und den Umgang mit Texten schult. Das ist ja ein ganz wichtiges Ziel und das ist auch eine Voraussetzung, dass man sich an der BNE-Diskussion beteiligen kann, sich informieren kann. Zum anderen ist es so, dass der Deutschunterricht auch Literaturunterricht umfasst und der Literaturunterricht ist mit einer Form der Wertehaltung, Werteerziehung verbunden. Weil wir Themen, die wir in Literatur betrachten, nie völlig neutral lesen. Wir haben immer dazu eine Position, wir haben eine Perspektive, wir können auch die Perspektiven verändern. Also gerade das literarische Lernen ist geeignet, um BNE zu unterstützen.
Das klingt richtig gut. Gehen wir mal einen Schritt weiter, bezogen auf das Lehramtsstudium. Wie müssten sich weiterhin die Lehramtsstudiumsstrukturen oder das Lehramtsstudium an sich eigentlich verändern, damit BNE von angehenden LehrerInnen dann konsequent und kompetent umgesetzt werden kann und nicht alle am Ende ihres Studiums da stehen und sehen, ich muss jetzt BNE umsetzen, aber was ist das eigentlich und wie geht das?
Einfach das Lehramtsstudium insgesamt, auch bei allen Dozierenden müsste es ankommen, dass jedes Fach jetzt sozusagen ein Plus hat, wie es aus der Fachperspektive BNE vermitteln kann. Und da BNE eine überfachliche Struktur ist, die auch ausgefüllt werden muss, müssten eigentlich alle Fächer auch zugleich daran denken, wie sie interdisziplinär unter diesem Themenoberbegriff wirken können.
Das heißt,
muss mehr Interdisziplinarität mitbedacht werden.
Ja, ich möchte einmal beim Thema Interdisziplinarität einhaken und würde gerne einmal wissen, wie das denn in der Schule aussehen könnte.
Wenn man jetzt mal in ein Lehrerkollegium guckt, dann haben da die Lehrkräfte weiterführender Schulen alle zwei Fächer. Und das heißt, zwei Fächer, jemand hat zum Beispiel das Fach Deutsch und Bio und arbeitet dann dieselbe Person in der Fachkonferenz Bio wieder mit welchen zusammen? Die haben Bio und Physik. Ja? Dann gibt es welche, die haben Physik und Mathe. Irgendwann hat jemand auch Mathe und Deutsch. So schließt sich der Kreis. Das heißt, in einem Lehrerkollegium lassen sich vielfältige Verflechtungen schon darauf aufbauen, dass jede Lehrkraft zwei Fächer hat. Und dann ist da an sich schon eine Interdisziplinarität gegeben. Und unter dem Oberbegriff der BNE kann man sich konkrete Lehrinhalte und auch Projekte und sowas ausdenken, die das verbinden. Und dann kann man natürlich noch mit den zunächst in Anführungsstrichen fachfremden Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten. Wichtig ist, dass grundsätzlich gedacht wird, dass das BNE-Thema, wenn es realisiert wird in der Schule, nicht diesen sogenannten Overkill ergeben darf, sondern dosiert aus verschiedenen Perspektiven kommen muss. Und dazu muss man Folgendes noch überlegen. Wir kennen alle, dass Bildung auf kognitive und affektive Elemente abzielt. Also, dass wir uns motivieren sollen und das Thema lieben sollen und aus der Motivation heraus sollen wir uns mit unseren Unterrichtsthemen beschäftigen und die Schülerinnen und Schüler natürlich auch. Affektive Seite. Dann soll man ja auch noch ganz viel wissen und lernen dazu. Das ist die kognitive Seite. Das kennen alle. Aber was zu wenig im Bewusstsein ist, ist die sogenannte konative Seite. Und das Konative bezieht sich auf die Handlung beziehungsweise auf die Handlungsabsicht. Und wenn wir den konativen Aspekt der Bildung nochmal stärker durch BNE ins Bewusstsein rücken, dann sehen wir, dass wir eigentlich eine Haltung und ein Bewusstsein damit erzeugen wollen, und zwar in allen Fächern durchaus eine Haltung, dass die Schülerinnen und Schüler quasi später als junge Erwachsene dann sagen, ja, ich will was tun, um den Klimawandel zu verhindern beispielsweise. Und was kann ich tun? Ja, habe ich ja einiges dazu in der Schule gelernt. Aber wichtig ist, dass diese Haltung erzeugt wird, etwas dann mit diesem Gelernten, zu dem man auch motiviert ist, kognitiv und affektiv, das in eine Handlungsabsicht zu überführen. Also das Bewusstsein zu haben, dass das nicht irgendetwas ist, was man nur gelernt hat und es bildet mich, sondern dass heute zu moderner Bildung in derartigen Situationen wie unter Klimawandel und Artensterben das Konative, die Handlungsabsicht gehört.
Das heißt ja auch, Schule kann sehr gut dazu beitragen, diese Lücke zu überwinden zwischen Wissen und Handlung. Vielleicht auch,
ganz
indem
genau.
Man schon in der Schule sich viel mehr handlungsorientiert mit dem Thema beschäftigt.
Ja, richtig. Und was Sie eben genannt haben, das ist tatsächlich eine Feststellung, die schon 1995 in der Literatur diskutiert wurde, als sogenannter Environmental Double Think. Der Widerspruch zwischen Handeln und Wissen. Wir wissen sehr genau, was mit Klimawandel oder Artensterben und sonstigen Umweltproblemen los ist. Wir wissen auch ziemlich genau, dass wir weltweit sehr, sehr weit entfernt von sozialer Gerechtigkeit sind. Wir sehen auch, dass bestimmte Dinge sich in eine Richtung entwickeln, von der wir genau wissen, dass sie schädlich ist. Und wir handeln aber nicht entsprechend, schon seit Jahrzehnten nicht. Das ist eigentlich völlig verrückt, dass wir das nicht machen und dass dieses Environmental Double Think, ja, wir wissen, aber wir machen nichts oder wir machen sogar das Falsche ins Gegenteil, eigentlich rational nicht zu erklären ist. Da fehlt was, da ist eine richtige Lücke. Und diese Lücke kann nicht immer größer werden. Und dann haben wir doch unter diesem Denken, immerhin 1995 ist auch schon ein Vierteljahrhundert her, dann haben wir unter diesem Denken eben noch zusätzlich das Problem, dass die Handlungsmöglichkeiten der nächsten Generation umso mehr eingeschränkt sind, je weniger die jetzt aktive Generation handelt und entscheidet. Also wenn man Klimawandel laufen lässt bis kurz vor dem Punkt, von dem aus man nicht mehr zurück kann, dann schrumpft der Handlungsspielraum der jetzigen Kinder und Jugendlichen, wenn die dann erwachsen sind. Die können dann aus objektiven Gründen kaum noch was machen. Es kann aus Notsituationen auf der Welt dann, können Kriege entstehen. Und das ist das große Problem. Diesen Environmental Double Thing können wir uns eigentlich nicht mehr leisten. Schon seit 25 Jahren nicht, aber erst recht nicht. Und dieses Bewusstsein zu vermitteln, ist wichtig. Andererseits könnten Kinder und Jugendliche das als Bedrohung empfinden. Sie könnten es als, um Gottes Willen, was passiert, die Zukunft ist schrecklich empfinden. Und niemand kann unter Bedrohung oder Ängsten richtig gut aufwachsen. Das heißt, eine Perspektive muss aufgezeigt werden. Und diese Perspektive, die BNE aufzeigt, dahinter steht auch ein anderes Verständnis von Lernen, das sogenannte globale Lernen. Und das globale Lernen hat auch noch aufgrund internationaler Verpflichtungen noch einen quasi konkreteren Begriff. Und das ist die Education for Global Citizenship. Kann man auch übersetzen für das Weltbürgertum. Also könnte man so eine Parole hier, mein Kind wird Weltbürger oder mein Schüler, meine Schülerin wird Weltbürger, Weltbürgerin darstellen. Die Idee dahinter ist, dass alle Kinder und Jugendlichen auf der Welt lernen sollen, dass sie einerseits regional, kulturell, sprachlich irgendwo auf der Welt leben und dass sie zugleich Weltbürger, Weltbürgerin sind. Global Citizenship. Und diejenigen, die so denken, können sich praktisch sowohl in ihrer Region und Heimat verorten, als auch immer mitbedenken, dass sie eben zu einer globalen Gemeinschaft gehören. Und so gesehen bildet sich dann vielleicht über Generationen eine Einheit heraus, die trotzdem die kulturellen Besonderheiten und die sprachlichen Grenzen oder sowas bewahrt, die man ja alle überwinden könnte, wenn man dahinter das Weltbürgerkonzept hat. Das klingt jetzt total idealistisch, aber es gibt eine Erziehung zur globalen Weltbürgerschaft. Und es gibt das unter dem Stichwort globales Lernen durchaus Ansätze, die dann fächerübergreifend weiter ausgebaut werden können, je nach Fach.
Ja, zum Thema Ansätze fällt mir spontan der Orientierungsrahmen globale Entwicklung ein. Das ist ja ein Dokument oder auch ein Buch, was man sich bestellen kann oder halt downloaden kann auf der Seite des BNE-Portals. Aber da ich jetzt nicht genau weiß, ob alle unsere ZuhörerInnen genau wissen, was es damit auf sich hat, aber ich glaube, dass es für alle spannend wäre, ein bisschen was darüber zu erfahren, würde ich Sie, Frau Wanning, doch einmal bitten, noch ein bisschen ausführlicher darüber zu sprechen.
Der Orientierungsrahmen für den Lernbereich globale Entwicklung ist nach einer allgemeinen Vorrede in die diversen Fächer aufgeteilt und bietet dann auch an beispielhaften Lernsituationen und inhaltlichen Vorschlägen eine genaue Übersicht. Er ist aber immer an drei Punkte gebunden. Der erste heißt erkennen, zweitens bewerten, drittens handeln. Also ganz stark die konative Seite wird hier betont. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, mit der Bewegung Fridays for Future. Weil wir ja schon länger nach diesen Grundkompetenzen erkennen, bewerten, handeln erziehen, könnte jetzt, wenn man das mal Fridays for Future bedenkt, als echte Kinder- und Jugendlichenbewegung, dann haben die erkannt, dass für ihre Generation das mit dem Klimawandel ein riesiges Problem darstellt. Sie haben das als riesiges Problem bewertet und sind zu dem Schluss gekommen, dass man etwas tun muss, zum Beispiel wissenschaftlich noch stärker beachten. Und sie haben unmittelbar gehandelt im Rahmen dessen, was sie können, zum Teil ohne Wahlrecht, aber mit Demonstrationsrecht haben sie das gemacht, unmittelbar. Daraufhin haben die viele Erwachsene, siehe Christian Lindner und solche, die gesagt haben, überlasst das Experten, haben gesagt, Moment mal, wir erziehen euch zwar schon seit der Kompetenzorientierung etwa 15 Jahre schon so, dass ihr sowas machen sollt, aber jetzt macht ihr das wirklich und das wollten wir jetzt eigentlich nicht. Ja, und diese Grundüberlegung von erkennen, bewerten, handeln steckt auch in dem Orientierungsrahmen globale Entwicklung. Und von daher ist das eben konsequente Weiterführung der Kompetenzorientierung, die ungefähr Anfang des Jahrhunderts so eingeführt wurde für alle Fächer, die ja ebenfalls fächerübergreifendes Grundmuster ist. Und BNE führte jetzt zu dieser konsequenteren Hinleitung auf die Nachhaltigkeitsthemen.
Ja, das heißt, eigentlich gibt es ja schon für Lehrerinnen und Lehrer Möglichkeiten, Ressourcen zu finden zu BNE. Und ja. Ich würde jetzt gerne noch wissen, ob Sie vielleicht noch irgendwelche weiteren praktischen Tipps und Tricks oder Internetseiten kennen für die Studierenden, die sich vielleicht noch weiter informieren möchten.
Ja, es gibt mindestens drei Adressen. Das eine, und wo man immer zuerst nachschauen soll, ist das BNE-Portal, also bne-portal.de. Das ist ganz wichtig. In Nordrhein-Westfalen gibt es auch noch das Bildungsportal NRW. Dort findet sich vom Schulministerium verantwortet ein eigener Unterpunkt Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und dann gibt es in Nordrhein-Westfalen noch eine BNE-Agentur. Wenn man auf diesen drei Seiten erstmal startet, dann hat man schon sehr gute Möglichkeiten. Darunter lässt sich sehr viel Material runterladen, fertig. Also zum Beispiel der Orientierungsrahmen globale Entwicklung kann man sofort runterladen und sich sogar, wenn man es gedruckt haben möchte, kostenlos bestellen. Dazu gibt es zum Beispiel ebenfalls für Lehrerinnen und Lehrer sehr wichtig, konkret die sogenannten Textbooks for Sustainable Development, die es inzwischen auch in deutscher Übersetzung gibt. Eine Veröffentlichung der UNESCO in Zusammenarbeit mit dem Mahatma Gandhi Institut for Education, for Peace and Sustainable Development. Und da kommt noch der Aspekt rein, BNE ist aktive Friedenserziehung. Das sollte man vielleicht auch ganz klar erwähnen. So, in diesem Textbook oder eben ein Buch, wie man Schulbücher, man kann das dann auch sagen, wie man Schulmaterial gestalten soll, sind quasi die Fächer in vier Gruppen aufgeteilt. Das hat den Unterschied, Untertitel A Guide to Embedding, also es soll praktisch darauf hinweisen, wie es gelingen kann, fachlich BNE einzubinden. Und die vier Gruppen, in die die ganzen Fächer aufgeteilt sind, Mathematik, Science, also Naturwissenschaften, Geografie, hat immer eine besondere Rolle als die Lehre von dem Aufbau der Welt praktisch, und Sprachen. Und Sprachen unterteilt sich dann in die jeweilige nationale Sprache, also die jetzt muttersprachlichen Unterricht repräsentiert, bei uns eben Deutsch, und in die Fremdsprachen. Und in diesen Gruppen ist jetzt nicht so stark untergebracht, also die wertorientierte Erziehung, die man in Philosophie, vielleicht auch Politik oder so, aber es gibt eben Schnittbereiche. Politik hat mit Erdkunde zu tun, Geopolitik, Philosophie geht in Literatur, also da gibt es auch Schnittbereiche. Religion wird jetzt auch nicht ausdrücklich genannt, aber auch im Religionsbereich gibt es ja sehr viele Anknüpfungspunkte, die Nachhaltigkeit zu unterstützen, zum Beispiel unter dem Aspekt Bewahrung der Schöpfung. Dazu gibt es ja auch zum Beispiel vom Papst ein Papier, Laudato Si. Also das ist durchaus in allen Fächern unterzubringen. Aber hier sind diese vier Großgruppen und darunter Mathematik. Also was kann Mathematik zu BNE beitragen? Bin ich jetzt nicht die Expertin für, aber es wurde nicht vergessen.
Ja, das klingt sehr vielversprechend.
Ja.
Ja, und dann sind wir auch eigentlich mit unserem Interview schon am Ende angekommen.
Ja.
Ich möchte mich noch einmal im Namen der Lernwerkstatt ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war sehr interessant und ich hoffe, dass alle, die hier gerade zuhören, gut davon profitieren können und sich weiterführend informieren. Und dann würde ich einfach sagen, ja, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, gern geschehen und ich freue mich, wenn dann sich mehr für BNE interessieren und sich weiter informieren.